Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der selbst von sich sagt, dass an ihm das Image des bösen Buben haftet, der hart war und kompromisslos, der aber etwas konnte und erreicht hat. Und nicht nur etwas, sondern ziemlich viel. Er ist jemand, den in Hamburg wahrscheinlich jeder kennt und wahrscheinlich viele Menschen aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Die meisten, weil er Präsident des Hamburger SV war. Viele, weil er vor vielen Jahren, ich glaube 1994 war es, die Kammerspiele gekauft und damit gerettet hat, das Theater. Dann, weil er eine der größten Buddha-Sammlungen in Deutschland hat, weil er als sehr junger Unternehmer mit Versicherung, Stichwort Zeus, extrem erfolgreich war, weil er Hamburg 1 gerettet hat, weil er sich als Politiker bei der Stadtpartei engagiert hat und weil er sowieso jemand ist, und die habe ich am liebsten in diesem Podcast, der sich immer wieder einmischt, der dann auch manchmal unbequem ist, aber so soll es ja sein. Und das hat er auch mit seinem neuen Buch getan über Altersarmut, das ich ehrlich gesagt gern gelesen habe, weil da, glaube ich, viele Themen drinstehen, über die man auch sprechen muss. Und jetzt fragt sich jeder, wer ist da? Jürgen Hunke ist da. Lieber Hunke, schön, dass das geklappt hat. Und die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, die ist ein bisschen oberflächlich, aber sie beschäftigt mich. Ich habe Sie zuletzt gesehen beim Neujahrsempfang des Blankeneser Neujahrsempfang und jetzt heute und denk so...
Ich sehe auch.
Ah, Sie haben mich auch gesehen. Wir gewunken haben genau. Sie sind 80.
Ja,
ich war
81.
Man sieht es nicht.
Das muss man ja auch nicht sehen, aber ich fühle mich auch nicht wie 80, ich fühle mich vielleicht wie 60. Aber das ist ja die heutige Medizin und die Ernährung und die ganze Gesundheitsphilosophie. Und wenn man es dann auch anwendet und auch möglichst oft anwendet, die hilft einem natürlich dabei.
Aber was, Sie haben mir mal erzählt, machen Sie das noch, dass Sie sich jeden Tag massieren lassen zum Beispiel? Das ist
richtig. Seit 40 Jahren, also fast jeden Tag, es hängt natürlich immer von dem Masseur ab. Aber seit 40 Tagen, das ist mein größtes Hobby. Ja? Andere haben Schiff und andere haben irgendwelche tollen anderen Dinge. Und für mich ist das ganz wichtig, jeden Tag um 6 Uhr kommt der Masseur.
Um 6 Uhr?
Ja, und bringt mir auch das Abendblatt dann mit und auch die Welt und noch 2 andere Zeitungen. Und bei der Massage lese ich das dann auch, sodass ich um 8 Uhr schon relativ fit bin.
Er massiert Sie 2 Stunden?
2 Stunden, ja. Und in den 2 Stunden, die nutze ich dann aber auch, höre ich ein bisschen Radio und bin ja sehr interessiert an unserer wunderbaren Stadt Hamburg. Und dann höre ich natürlich auch 90,3 dazu. Ja, und anschließend geht dann mein Programm los mit Dampfbad und mit Sauna und natürlich auch mit neuerdings die letzten 5 Jahre intensiv mit Gewichten und mache dann nochmal 1 Stunde Bewegung und Fitness und Gesundheit.
Wow, das heißt dann irgendwie, das geht dann bis 9 oder wann?
Ja, um 9:30 bin ich dann im Büro. Morgens meine Haushälterin, die macht mir immer ein ganz leichtes, gesundes Frühstück. Es hilft alles. Es braucht manchmal ein bisschen mehr Disziplin als normal. Es gibt aber auch Tage, wo ich dann mal aussetze. Und also nicht mit der Massage, aber mehr mit den aktiven Dingen.
Aber 2 Stunden, man ist ja ein Traum, 2 Stunden Massage. Ja. Danach irgendwie, aber ich würde danach, glaube ich, so müde sein, nein?
Das ist ja auch was Mentales. Ne? Mhm. Ja, und ich habe ja nicht eine Massage in dem, was Sie vielleicht kennen. Ich lerne ja die Masseure immer an. Ich lerne die meisten immer kennen. Ich wohne ja am Mittelweg, an der Roten Baumchaussee. Und da gegenüber ist ja die Sporthochschule. Und da mache ich immer einen Zettel, suche einen Masseur und Personaltrainer. Ein Personaltrainer ist leichter zu finden als ein Masseur. Und den fixe ich dann immer um, dass er dann später, dass er mich nicht so viel arbeiten lässt, sondern dass er dann arbeitet. Aber das ist eine Mischung aus asiatischer Massage, aus mentaler Massage und auch für natürlich im Alter wird das ja immer wichtiger, die Beine, ja, das ist die Muskulatur. Von allem etwas. Ne? Ja, ich habe mir sogar in meinen Häusern, wo ich lebe, habe ich mir überall so eine Stange unter der Decke einbauen lassen, wo er dann in der Stange hängt und geht dann mit den Füßen über meinen Rücken, weil das etwas schwerer ist. Und ich komme jedes Mal erfrischt raus. Ne?
Wahnsinn. Sie sind, als Sie 80 geworden...
Aber darf Ihnen noch was ganz Neues sagen?
Ja.
Ich bin ja letztes Jahr, war ich ja ein Jahr im Ausland.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Kommen wir dazu. In Koh Samui, da fahre ich ja seit 30 Jahren hin mit meiner Familie dort. Und da habe ich gesagt, ich muss mir mal was ganz Ungewöhnliches schenken zum Geburtstag. Aber da mir das keiner schenkt, musste ich es mir selber schenken. Und da habe ich mir eine Eissauna geschenkt. Das heißt, ich gehe jetzt drei, viermal in der Woche in diese Eissauna. Die habe ich mir einbauen lassen in Timmendorf. Und immer 4 Minuten bei 120 Grad minus. Und das ist was ganz Besonderes. Ja. Ich habe heute Morgen gerade auf der Straße eine Weltmeisterin getroffen. Mhm. Und die sagte, sie wollte jetzt nach einer Hamburgerin, die auch Udo Lindenberg, der ja ein guter Bekannter von mir ist, immer behandelt. Mhm. Und die hat mir dann gesagt, dass sie das auch schon gehört hätte. Und sie geht jetzt nach Spanien, sie will von Hamburg weggehen und will sich nochmal neu positionieren. Und die kannte das auch schon. Also diese Eissauna, ich habe das in Berlin kennengelernt. Ja, da bin ich zuerst ein paar Mal hingegangen. Und das ist muss ich, eine tolle Geschichte, weil sie in 3 Minuten ne, hinterher das Gefühl haben, sie sind den ganzen Tag frisch und erholt.
120 Grad minus.
Ja.
Ist das also, die ist einfach runtergekühlt, das sind da riesige Eisblöcke?
Nein,
oder sind
das ist eine große Kabine. Mhm. Das wird elektrisch. Früher gab es dafür Schickstoff. Mhm. Heute ist es moderner. Und dann geht man 3, 4 Minuten rein. Dann muss man sich Schuhe anziehen, so Feldschuhe. Und eine Mütze aufsetzen, ne? Weil der Kopf ist, müssen wir ein bisschen aufpassen, also aber nur so für die Kopfhaut. Ja, und dann das gibt's mit Musik und das gibt's mit...
Wahnsinn.
Ja, also ich habe das aber erst selber seit jetzt 2 Monaten. Aber ich freue mich schon immer freitags, wenn ich nach Timmendorf fahre, freue ich mich immer schon drauf. Das kann ich von hier aus einstellen und dann gehe ich in die Eissauna. Also die Hälfte des Tages bin ich beschäftigt mit Zeitung lesen, Bücher lesen, und mit Fitness und Gesundheit. Ne? Und die andere Hälfte, ja.
Arbeiten Sie nach wie vor?
Ja.
Sie sind nach Koh Samui gegangen, weil Sie gesagt haben, boah, den 80. Geburtstag möchte ich nicht in Hamburg?
Nein.
Kein Trubel haben oder warum?
Also ich habe ja das Glück, dass ich 4 Kinder habe und 6 Enkelkinder habe, die nun alle schon 20, 22, 23, 24 sind. Und das ist ja mein wahrer Reichtum. Ne? Ja, meine Familie ist mein wahrer Reichtum. Wir haben auch ein tolles Verständnis alle untereinander, kennen uns auch alle ganz gut, sehr gut. Und ich habe gesagt, diese kleine Tochter, die jetzt hier zur internationalen Schule geht in Hamburg, die war auch schwach in Englisch. Mhm. Das ist ja gerade in der internationalen Schule wichtig. Und da gab es verschiedene Dinge, habe ich gesagt, lass uns doch mal ein Jahr pausieren. Ne? Das Leben ist ja, ich bin ja in vielen Dingen etwas philosophisch, lass uns mal ein Jahr pausieren. Und ich muss sagen, es war das schönste Jahr in meinem Leben, weil... Wir haben uns richtig kennengelernt erstmal. Ne? Die Tochter, die ist ja in einer so schwierigen Zeit mit 16, 15 war sie da. Das war toll, die Schule für sie. Eine Schule, wie wir das woanders in Deutschland gar nicht kennen. Ne? So hochprofessionell alles. Und ich fahre ja seit 30 Jahren nach Koh Samui an, auf einer Insel. Ja, und das hat uns allen sehr gut getan. Das war eine wunderbare Zeit, wo man natürlich sich viel leichter noch massieren lassen kann. Da gibt es ja viele Menschen, ja. Die sich freuen, wenn sie das machen dürfen und auch für kleines Geld, aber das ist ja nicht das Wichtige. Nein, das war ein tolles Jahr. Ich bin Motorrad gefahren, ich bin jeden Tag laufen gegangen, alles Mögliche. Und wir haben ganz gesund, wir hatten einen Koch, der uns ganz leichte Sachen zum Essen gemacht hat. Es war ein tolles Jahr. Leider bin ich nicht so vermögend, ja. Mir geht's ja ganz gut, aber nicht so vermögend, dass ich mir das oft leisten kann. Aber einmal im Leben wollte ich das leisten. Andere leisten sich das ja auch.
Da fragen sich jetzt viele irgendwie, wie, ich bin nicht so vermögend, das muss man, glaube ich, einmal erklären. Das ist so eine Besonderheit der Hamburger Kaufleute. Das habe ich oft festgestellt. Ich habe neulich mal mit 3 Hamburger Kaufleuten zusammengesessen und einer davon hatte sein Unternehmen gerade für 300 Millionen Euro verkauft. Mhm. Dieser Kaufmann ging auf die Toilette und ich sprach die beiden anderen an und sagte so, Mensch, das ist ja Wahnsinn, der ist ja jetzt durch. Und dann sagten die beide fast wortgleich, naja, Heider, 300 Millionen Euro sind auch schnell weg. Also das ist offensichtlich eine andere Wahrnehmung unter den Hamburger. Ich schaue bei den Hamburger Kaufleuten, wo man denkt, von dem, was sie haben, was andere Leute haben, da können doch Generationen und Generationen von leben. Ja. Oder ist das ein falscher Blick? Das
ist ein ganz falscher Blick, okay. Weil das Schöne an meinem Leben ist ja, manchmal ist es schön, manchmal ist es nicht so schön, dass die meisten mich ja gar nicht kennen. Meine innere Einstellung gar nicht, wie ich lebe, wie ich denke. Das wollen die auch alle gar nicht hören, wenn ich etwas von Disziplin erzähle, von Fleiß erzähle. Und von Engagement erzähle und von Geben, dass Geben genauso schön sein kann wie Nehmen. Mit den 300 Millionen würde ich empfehlen. Es gibt sehr viele arme Leute in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft. Und ich finde, ich habe das jetzt wieder in Thailand gesehen. Wir wissen ja, dass in den bestimmten Ländern, in China, ich kenne mich ja sehr gut aus in China, ich kann auch China gut erklären, was der Unterschied zwischen China und Deutschland ist, wie selten ein anderer, weil ich ganz viel darüber nicht nur lese, auch spreche. Ich habe gerade einen Vortrag in meinem eigenen Theater gehalten bei chinesischen Menschen, die hoffentlich haben sie mich alle verstanden. Nein, ich glaube, dass ein bisschen Reichtum ist für mich, das hängt auch mit dem Alter hier zusammen. Ne? Mit 40 habe ich darüber anders gedacht, da habe ich sicher manche Ausgabe gemacht, die man nicht hätte unbedingt machen müssen. Ne? Das denkt man heute so. Heute denke ich ja ganz anders. Ich denke jetzt mittlerweile über das Leben nach dem Tode nach. Das kommt automatisch. Wie sieht es aus in der im Universum? Wie viele Planeten gibt es wirklich? Millionen, hunderte Millionen? Ne? Ja? Und gibt es ein Leben nach dem Tode? Und ich habe meine eigene Philosophie dafür entwickelt. Ich glaube, es gibt in unserer Welt nur gut und böse. Ne? Ja, man muss sich entscheiden, ist man gut oder ist man böse. Ne? Ja. Und ich habe mich da immer für entschieden, so weit es geht, gut zu sein. Mit gut meine ich einfach auch an die Gesellschaft zu denken, an die Menschen zu denken. Und wir haben nur ein Leben. Ja? Das ist einfach so. Das muss man auch akzeptieren. Und das muss man sich einteilen. Und wenn man älter wird, dann sage ich mal, mein Reichtum liegt da drin. Das hört sich gut an, ist aber auch so. Meine 6 Enkelkinder, die sind alle jetzt zwischen 20 und 24. Die sind alle gerade, 2 sind in Australien, eine ist in Amerika, eine ist so. Die können alle 3 Sprachen sprechen, alle 2 Instrumente spielen. Ich kann gar nichts. Ich bin, meine Frau sagt immer zu mir, ich wäre ein Dummkopf. Ne? Ja, ja. Weil ich kann vielleicht einen Brief schreiben gut, aber ich kann viele Dinge nicht. Das war in meiner Zeit, wie ich geboren bin, war vieles anders, auch in der Schule, in vielen Bereichen. Und ich werde immer, das hätte ich nie für möglich gehalten, ich habe mich immer für einen liberalen, konservativen Menschen gehalten, aber ich werde immer mehr sozialer, das ist wohl automatisch. Das Geld spielt da gar keine Rolle. Jeder Tag, ne, der schön ist, wo man mit Menschen reden kann, jeden Tag, wo man sich wohlfühlt, wo man gesund ist. Ne? Ich bete jeden Tag dafür. Ich bin ja ein strenger, überzeugter Lutheraner Protestant.
Das ist interessant, weil man denkt immer, sie sind automatisch, weil sie so viel Buddha-Figuren sammeln, Buddhas sammeln, weil ihre ja. Häuser so eingerichtet sind, weil sie die große ja. Liebe zu Asien haben. Hätte ich jetzt gedacht, dass sie in der Zwischenzeit so ein evangelischer Buddhist sind.
Nein, ich bin ein überzeugter Lutheraner Protestant. Ich komme aus Gütersloh, ja. Und mein Vater und meine Eltern, wir sind immer jeden Sonntag mit dem Fahrrad, ja, erstmal in die Kirche gegangen um 10 und um 12 sind wir dann mit dem Fahrrad zum Heidewald, zum Fußballplatz gefahren. So bin ich erzogen. Ich war ja auch im CVM, ich war im Jungschar. Das hat mich, glaube ich, sehr, sehr geprägt in meinem Leben. Ne? Ich frage mich ja selber manchmal, warum ich mich immer in solche Dinge einmischen muss, ne? Wo irgendwelche Dinge nicht funktionieren oder schwierig sind. Sie hatten ja gerade die Sache mit Hamburg 1 gesagt. Da ging es mir nur darum, dass auf der anderen Seite, ich wollte ja schon vor 20 Jahren mit einigen Menschen hier, mit einigen Hamburger den Sender kaufen. Das lag aber daran, dass Springer noch 9% hatte und das habe ich dann abgelehnt. Wir waren 10 Leute, die meisten kennen sie auch. Und da habe ich nur geholfen, weil ich dachte, man kann 35 Arbeitsplätze retten. Ne? Das war mir viel wichtiger. Ich hatte ja nun auch gelesen, dass es viele Veränderungen gibt in der Medienbranche. Ja, und so gibt's immer irgendwelche Argumente. Und auch mit dem Theater, ich bin eher ein Kultur, ich sag nicht Banause, aber ein Kultur, nicht unbedingt der, komme sicher nicht aus der Kultur, sicher stärker aus dem Sport oder vielleicht aus der Politik. Aber das Theater war nun 300 Meter von mir entfernt und ich hatte die Angst oder die Befürchtung, dass das abgerissen wurde. Und ich kann einfach nicht verstehen und mir kann es keiner erklären. Es gibt ja so wenige Menschen, ne? Sie haben ja leider nie Zeit, so wenige Menschen, die mit einem reden. Ne? Ja. Ich konnte nicht verstehen, dass solch ein Haus in der schlechtesten Zeit Deutschlands, 1946, hat die Frau Ehre da gesessen, ja, mit Decken, weil es durchregnete. Da wurde Theater gespielt und in der besten Zeit soll es abgerissen werden, soll es Konkurs gehen. Das war 2-mal Konkurs, die Stadt hat es 3-mal Insolvenz gehen lassen, ne? Ja. Und das ist so ein bisschen Herausforderung. Ne? Das denke ich immer, da muss man sich zur Verfügung stellen. Das war aber auch nur, da ist die Stadt auf mich zugekommen. Nicht ich auf die Stadt, sondern Frau Weiß hat damals...
Damalige Kultursenatorin, genau.
Kultursenatorin wollte mit mir mal essen gehen und hat gesagt, ich sollte nur helfen, organisieren, ob man nicht irgendwo ein paar Ideen... Das war die Zeit, wo ich mich habe nicht wiederwählen lassen beim HSV. Und mein Freund Bruchhagen, der wieder Frau Weiß gut kannte, hatte das vermittelt. Und dann bin ich mit dem Intendanten mal einmal essen gegangen, habe ich eine Spende gemacht und dachte, das wäre erledigt. Dann hat er nochmal eine Spende und dann war es auf einmal so viel, dass ich entscheiden musste, war das Geld nun weg oder gibt es ein Wiederholen? Und da habe ich natürlich in einer dummen Stunde, es war eine meiner dummen Stunden, habe ich dann gesagt, mache ich das Theater und habe das am nächsten Tag übernommen selber.
Sie waren tatsächlich mal, das weiß kaum einer, Sie waren tatsächlich mal Theaterintendant für zwei Spielzeiten, ne?
So kann man das sagen.
Kann man so sagen, ne?
Mehrere Jahre,
ne? Ja, genau.
Drei Jahre, genau. Aber nicht mit Erfolg, weil das hat viel gekostet, weil ich wusste gar nicht, was ein Kammerspielen ist, dass das nur mit Kammerspieler heißt, da darf man nur 4 oder 5 Schauspieler, nicht 10 auf die Bühne bringen. Ich wollte es natürlich auch ganz schnell haben und ganz schnell sanieren. Und wissen Sie, Theater ist, das kann ich heute sagen, ist das schwerste Geschäft, was es überhaupt gibt, ne? Denn Theater ist etwas, meine, es ist ja nicht umsonst, dass von 105 Privattheatern, glaube ich, 100 pleite gegangen sind oder aufgegeben haben. Es gibt ja nur ganz wenige. Hamburg ist ja ein einmaliger Fall, dass es hier drei noch Privattheater gibt, unterschiedlicher Natur. Ja, aber das ist natürlich ein Reiz irgendwo, so wie gerne einer auf den Berg geht, ne, ja, und will immer höher, ne, der Berg soll immer höher sein, so möchte man natürlich auch in denken, was du da gelernt hast so in deinem Leben, denn bedenken Sie, das werden Sie nie schaffen, ja, ich war 60 Jahre selbstständig, ne, oder bin 60 Jahre selbstständig.
Ja, und vor allem, das Irre ist ja, dann müssen Sie mal sagen, ist das jetzt Fluch oder Segen gewesen, Sie waren extrem früh, extrem erfolgreich und das kann man auch sagen, hatten extrem früh sehr viel Geld. Richtig nee, oder nicht?
Nein. Ich wollte eigentlich, das steht ja in meinem Buch auch, in mehreren Büchern, ich wollte eigentlich mit 19, ich habe ja bei Bertelsmann gelernt, als Gütersloher, und musste von der Schule gehen, weil ich zu schlecht in der Schule war oder keine Lust hatte, weil ich war aber der Beste damals im Fußball und der Beste im Faustball und Handball und in allen Sachen, mit Fahrradfahren über Wasser. Das war zum Leidwesen meiner Eltern, da war ich immer der Erste und der Schnellste. Da konnte ich auch immer aufstehen, aber Schule hatte ich überhaupt kein Interesse. Ich habe das gar nicht verstanden. Dann wollte ich nach Australien auswandern und dann war ich in Bremen-Lesum im Auswanderungslager. Und das war schon alles klar. Meine Mutter hat geweint, weil ich ihr liebster Sohn oder ihr lieber Sohn, sie musste ja noch unterschreiben. Wir mussten ja damals, wurden wir ja erst mit 21 volljährig. Ja, und dann sitze ich da im Auswanderungslager und da sagt der Arzt, da muss ich zum Arzt, war gesund. Und da sagt der Zahnarzt, da muss hinten ein Zahn raus. Und ich war schon immer ein bisschen anders. Ne? Ja, habe ich gesagt, nein, der tut ja nicht weh, warum soll der raus? Und dann hat es eine Diskussion gegeben und habe ich, so wie ich eben war, mit 19, habe ich gesagt, wissen Sie, in ein Land, ne, wo ich erstmal einen Zahn ziehen lasse, da will ich nicht hin. Habe meinen Seesack, der war fertig, wieder gepackt und bin wieder nach Gütersloh gegangen. Ne?
Aber wann ging das dann los mit Zahn- und Versicherung?
Genau. Ja, das ist ja...
Viel später? Okay.
Das ist ja eine Geschichte, die muss man lesen, ne? Die muss man auch verstehen. Ne? Denn das ist eine der größten Geschichten, die es je gegeben hat. Ja? Ja? Aber natürlich in der schwersten Branche. Also, ich versuche es mal in wenigen Sätzen zu sagen. Ich bin dann, morgens bin ich auf die Werbe- und Verkaufsfachschule in Altmegner Damm in Hannover gegangen und habe natürlich da schon geheiratet. Sonst hätte ich ja nicht schon eine 59-jährige Tochter. Und mein Sohn ist ja Jurist, der ist 58 und dann habe ich ja eine 24-jährige und eine 16-jährige. Ich bin in allen Generationen
alles dabei,
zu Hause.
Genau.
Das hält auch jung. Ja. Ne? Ja, das hält auch ein bisschen jung. Nein, und dann habe ich früh geheiratet. Meine Frau war Malerin oder Künstlerin. Ja, die war auch schon 2 Jahre älter als ich. Und dann sind wir nach Hannover, von Gütersloh nach Hannover gezogen. Und dann bin ich zu dieser Schule gegangen und habe immer nachmittags, musste ich ja jobben, ne, dass auch Geld in die Kasse kam. Ne. Wir hatten irgendwo eine ganz günstige Wohnung gefunden. Ne. Die konnten wir einmieten und wir haben uns alte Sachen geholt von Haushaltsauflösungen. Die haben wir rot, knallrot gemacht und gebunt gemacht und so. Das war eine tolle Zeit. Aber wir haben unsere beiden Kinder, ne, ja, haben wir dann auch gut durchbekommen. Wir haben ja auch... haben ja auch eine gute Schule und Entwicklung gehabt. Und ich bin dann nachmittags, habe ich dann so für eine Handelsvertretung in Berlin, habe ich im Außendienst gearbeitet. Ne? So. Das waren immer 3-4 Stunden. Und das war so interessant, weil der hat mir einen alten VW gegeben. Ne? Damit durfte ich fahren. Das gab früher mal so einen grauen VW mit den zwei Scheiben. Das waren so die allerersten. Ja? Und da war ich natürlich ganz stolz, ne? Mit 20 erstmal schon ein Auto zu haben. Ne? Und den durfte ich aber weiter nutzen. Und dann, erfolgreich wird man im Leben nur, wenn man Glück hat. Ne? Man muss Glück haben und im richtigen Moment da sein. Ohne dem gibt es den großen Erfolg. Mhm. Alle Leute, ich habe gerade von vielmal in der Geschichte wieder gelesen, da hat man eine Idee und dann diese Idee, die muss man auswählen. Der eine schafft es, der andere schafft es nicht. Viele schaffen es nicht. Mhm. Und dann bin ich auf jeden Fall, habe ich dann durch Zufall diese Handelsvertretung, der wurde Chef in Frankfurt von dieser Firma. Und ich bekam seine Handelsvertretung. Und da diese Handelsvertretung so viel Provision gab, das war im kosmetischen Bereich, habe ich schon im Monat 12, 14, 15.000 D-Mark verdient. D-Mark verdient. Das war mein Start. Ne? Ja. Und dann war ich ja, dachte, so ist das Leben. Habe mir erstmal ein schönes Auto gekauft, so wie man das so alles macht. Für die Familie, meine Frau, ja, alle. Es ging wunderbar. Ja, und dann habe ich, aber mein Vater hat immer gesagt, du musst bis 30 immer versuchen, mehrmals zu wechseln, sonst bleibst du immer Lehrling in einer Firma. Ne? Ja. Und dann bin ich auch zu einer zweiten Firma, habe ich dann nach einer gewissen Zeit, wollte ich das nicht mehr. Und dann habe ich Glück gehabt. Das meiste Glück habe ich gehabt, dass ich mal für eine dänische Firma, das hat übrigens in Hamburg stattgefunden, in Ferdinand, da gab es eine große Anzeige in der Welt, wir suchen den besten Verkäufer in Deutschland. 250.000 D-Mark war das Gehalt, ja, im Jahr. Mhm. Und da habe ich mich beworben. Ich war der Dümmste von allen. Ne?
Nein, ich war wirklich. Sie haben ja tatsächlich, Sie haben definitiv keinen Schulabschluss.
Doch,
Schulabschluss haben Sie. Was?
Realschutz habe ich.
Okay. Mhm.
Also,
woher wussten Sie, dass Sie der Dümmste von allen waren?
Ja, was ich gerade sage. Ja. Der Dümmste von denen, die sich da beworben haben. Da war in der Ferdinandstraße eine große Personalvertretung. Und dann kam einer nach dem anderen. Und diese dänische Firma war mit 5 Leuten vertreten. Die kamen im Jet von Kopenhagen. Und die suchten den besten Verkäufer in Deutschland, oder ein Vertriebsleiter, wie man das nennt, ne? Für ein amerikanisch-dänisches Produkt. Ja, auf jeden Fall habe ich den Job bekommen, weil ich Zwilling war und über 1,87 groß. Und alle anderen, die waren alle besser als ich, war der Dümmste von allen, ne? Die haben den eben nicht bekommen. Ich habe ihn bekommen. Das war auch nicht sehr erfolgreich, aber ich habe in den 2 Jahren ganz viel gelernt, ja. War viel in Kopenhagen und immer hin und her und war für Deutschland für 200 Leute zuständig, ne? Also die wir dann.
Aber Sie müssen ja was gehabt haben damals schon, was andere in Ihnen gesehen haben.
Ich bin ein guter Verkäufer.
Ja.
Ich bin aber nur ein guter Verkäufer, wenn von einem Produkt, was ich liebe, ja, was ich in den Arm nehmen kann, ob das eine Dienstleistung ist oder ob das ein Markenartikel ist und was ich auf dieser Schule gelernt habe, ja, habe ich auch alles in meinem Buch geschrieben, was ich gelernt habe. Es gibt für mich 2 wichtige große Dinge in meinem Leben, die mich beruflich beeinflusst haben. Das war einmal Aldi. Mhm. Das war die gleiche Zeit. Dieses System mit, es gibt kein Argument. Nicht bei Aldi zu kaufen, das beste Produkt, die beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Das einzige Gegenargument gab es, es wird nicht in Seidenpapier eingewickelt. Und das zweite war das Problem Markenartikel. Das war die Zeit der Markenartikel, der großen Firmen wie Braun und wie Persil. Ja, das sind die beiden Fächer auf der Schule. Ich habe die Schule auch nicht beendet, dieses Studium habe ich nicht beendet. Ne? Ja. Ja, und das habe ich immer einfließen lassen. Das habe ich auch im Verkauf einfließen lassen. Wenn ich verkauft habe etwas, dann war es mir nicht wichtig, dass ich viel bei dem Kunden verkauft habe, sondern dass ich den Platz, das nannte sich Merchandising, den besten Platz im Shop oder in der Drogerie, ich habe Drogerien und Parfümerien und Apotheken besucht, dass ich den besten Platz bekommen habe an der Kasse. Weil das nannte man den goldenen Schnitt, dass man in der richtigen Augenhöhe mussten die Produkte sein. Mhm. Und das hat meine Umsätze verdoppelt und verdreifacht. Das haben die anderen nicht verstanden. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und so ging das immer weiter, bis ich dann irgendwann, war ich dann 28, der Däne hatte verkauft, für ein paar hundert Millionen ging in die Schweiz. Und dann sollte ich bei der deutschen Tochter, das war Roventa in Offenbach, und ich hatte gerade ein wunderschönes Haus mir gebaut, am Steinower Meer in Hannover. Mhm. Ich war auch damals schon...
Mit 28?
Mit
28.
Ja, aber mit 23 war ich schon der jüngste Fraktionsvorsitzende der CDU in Deutschland, in Niedersachsen. Und war ja im Landesvorstand der Jungen Union. Ja. Und habe natürlich ganz viele Dinge gelernt. Ich habe das meiste, was ich gelernt habe, für mein Leben. Ne? Und darum kann ich jeden jungen Menschen nur empfehlen. Ne? Ja, das würde schon reichen, wenn 100 das verstehen. Mhm. Geht in die politischen Parteien, in die Jugend. Ihr lernt da ganz viel fürs Leben.
Das ist interessant. Was haben Sie da gelernt?
Alles. Wie man miteinander redet, wie man Mehrheiten findet, wie man, das Schlimmste ist ja, das habe ich ja beim HSV mit aller Blöße gemerkt, das Schlimmste, wie manipuliert wird mit geheimen Abstimmungen, das ist ja das schlimmste Instrument überhaupt, die geheime Abstimmung, ja, wenn in den Hinterzimmern irgendwas ausgekugelt wird, und dann wird geheim abgestimmt, ne? Da sollte ich eigentlich mal ein Buch drüber schreiben. Das ist hochinteressant. Nein, das habe ich alles gelernt und wie man mit Rhetorik und Dialektik und Genesik, wie man den Körper einsetzt und mit der Sprache und wie man auch Menschen gewinnt, ne? Mit manchmal einem kleinen.
Ja, klar, weil in der Politik kommt es nur darauf an, dass man mehr, also man kann mit Geld nichts machen, man muss nur Mehrheiten, man muss die Leute überzeugen.
Und war meine beste Zeit.
Okay.
Das habe ich gelernt da, ne? Ja.
Haben Sie damals nicht, weil Sie sind ja später in der Stadtpartei auch wieder politisch aktiv gewesen und Sie sind ja bis heute ein extrem politischer Mensch.
Mehr politisch als alles andere.
Aber das war nie so, dass Sie gesagt haben, Sie hätten ja auch dann in der Politik bleiben können.
Ich hatte das Angebot, Bundestagsabgeordneter, ich hätte das alles machen können, weil ich ja jung war.
Ja.
Ich war ja dieses Junge, hat man ja gewisse Vorteile, ne, weil ich das erkannt habe. Und ich war immer Erster, ne, immer in allem, was ich gemacht habe. Ich habe noch nie, das mögen die in Hamburg ungern hören, ich habe noch nie eine Abstimmung verloren. Mhm. Wenn ich merke, dass es gibt keine Mehrheit, dann lasse ich die Finger davon. Mhm. Warum soll ich nur den anderen Freude machen, dass sie einfach mal über, dass sie eine Abstimmung gewinnen, ne, ja, gegen andere. Und das entwickelt natürlich durch eine gewisse Sensibilität, ne, ja. Und so hat sich natürlich meine ganze, weil für mich ist Geld, hat keine Bedeutung. Ich kann das nur so sagen. Für mich hat Geld nur die Bedeutung der Unabhängigkeit.
Jetzt nicht mehr, aber das
ist immer schon. Okay. Ich wollte immer unabhängig sein. Ja. Ne? Ich wollte nicht, ich hatte nie einen Chef. Ja? Ich war immer.
Ich habe einen Chef.
Sie haben einen Chef, ja. Ja, ich habe das aber nicht. Ja? Ja? Ich war entweder frei, selber ein Einzelkämpfer, oder ich war eben selber, war jemand, der, also gut, bei dem Dänen, da war ein dänischer Chef, aber im Grunde war ich immer selbstständig. Ich hatte eine eigene Villa in Frankfurt mit ganz vielen Leuten und ich habe ganz viele Fehler auch gemacht. Ne? Wenn man so jung ist, macht man Fehler. Klar. Aber ich habe mich auch durchsetzen können. Ja, und dann bin ich eines Tages, ist er dann weg und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Stand ich da und dann habe ich mich wieder irgendwo beworben und dann gab es hier in Hamburg eine Generalagentur, heißt das, glaube ich, ja. Ein Dr. Stapelfeld, der hatte so eine Vertriebsorganisation für Versicherungen. Da habe ich nach 5 Minuten gesagt, nein, das ist nicht mein Thema, davon verstehe ich gar nichts, das möchte ich auch nicht. Und er wollte mich aber gerne haben als Vertriebsmann und so. Und da habe ich gesagt, nein. Und ich hatte nämlich schon ein Angebot angenommen, das war im August, für den 1. Januar in Düsseldorf, für ein französisches Unternehmen. Da ich natürlich kein Französisch kann, ich bin zur Messe dahin gefahren. Ich habe den Job bekommen als Handelsvertreter für Dior, also für 3 große Firmen. Ja, ja. Das kam durch diese kosmetische Branche. Und meine Frau sagte immer, was willst du in Düsseldorf? Was willst du? Und dann bist du immer weg. Und ich hatte dann auch eine kleine Wohnung, hätte dann eine Wohnung nehmen müssen. Ja, da war ich und hatte ja diese vielen Aktivitäten, Politik und Machen und Tun. Ich war sogar noch Vorsitzender eines Tennis- und Golfclubs mit 26. Ja. Den habe ich selber gegründet. Ich habe viel erlebt in diesen ganzen Bereichen. Ich weiß auch heute nicht, wie das alles so funktioniert hat. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ich gebe Ihnen jeden Monat einen bestimmten Betrag. Fahren Sie mal rum in Deutschland, gucken Sie sich das mal an, wie dieses Geschäft in diesen Versicherungen, wie das funktioniert. Ich war in der ersten Niederlassung in Saarbrücken, vergesse ich nicht, da sagte der Bezirksdirektor zu mir, Herr Hunge, das ist nichts für Sie, Sie sind ein ganz anderer Typ, ne? Fahren Sie wieder zurück, machen Sie den Tank voll und fahren Sie wieder zurück. Ne? Ja, wenn ich nicht diesen Festbetrag bekommen hätte und das ja alles Spesen, alles bezahlt, hätte ich das ja auch gemacht, aber ich hatte ja 1. Januar eigentlich einen festen Job in Düsseldorf. Und dann habe ich gemerkt, wie viele Dummköpfe in dieser Branche arbeiten, ne? Ja? Dass da wirklich eine Möglichkeit besteht. Und dann habe ich das, was ich in dieser Schule gelernt hatte, was ich alles gelernt habe, ja, dass es da gar kein Markenbewusstsein gibt, dass es überhaupt keine Überzeugung gibt, wie man ein Produkt, ne, wie man aus einer Dienstleistung ein Produkt macht. Warum gibt es eine Versicherung nicht als Markenprodukt? Mhm. Warum haben die alle so komische Abkürzungen, ne, wie dieser Oberstrolch, Maschmeyer und solche, die alle mit APS und ABI und so. Man muss sich doch erkennen geben. Man muss doch auf sein Produkt stolz sein. Ne? Ja. Und dann habe ich wieder aus meiner politischen Situation heraus, habe ich irgendwo gelesen, ne, das Problem der Renten, der Rentensituation. Und es ist wirklich ein dummer Zufall. Das hat mich einfach beschäftigt, weil ich immer gesagt habe, du hast, das Leben musst du in 3 Teile einteilen. Der erste Teil ist bis 25 Jahre, da bist du zu Hause, da passt Papa, Mama auf, da wird dir geholfen oder Studium und so. Dann kommt 25, jetzt in der Zeit, wo sie sind, bis 60 oder 55, da musst du lernen, vielleicht noch einen Beruf lernen, dann lernst du eine Frau kennen, dann möchtest du vielleicht noch heiraten, dann möchtest du noch Kinder haben, dann möchtest du auch noch eine Wohnung haben, dann möchtest du vielleicht auch noch mal in Urlaub fahren, dann möchtest du alles Mögliche. In diesem Zeitraum musst du ganz viel machen. Das ist ein harter Stress eigentlich, ne? Was der Mensch eigentlich in diesem Zeit leisten muss. Und er denkt gar nicht über die Zeit ab 60 nach. Ich wusste aber schon, durch viel Lesen und durch viel Hören, das Leben kann auch noch sehr interessant sein zwischen 55 und 80, ja, so in den 25 Jahren. Wie leben die Menschen dann? Und wovon leben sie?
Und da machen sich viele, deshalb musste man ja neu schmunzeln, als neu, also ein bisschen her, als Ricarda Lang bei Markus Lanz war. Und Markus Lanz, sie fragte, wie ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Und Ricarda Lang dachte, 2000 Euro. Und sie ist tatsächlich die Durchschnittsrente, das machen sich ja viele nicht bewusst, 1500 Euro.
1200.
Und dann steht man hier und wenn
1200,
sich... 1200. Nee, jetzt 1500 Durchschnittsrente.
Für alle, ja.
Ja, also, und dann stehst du hier und denkst so, ist euch mal bewusst, was das bedeutet? Ja, wenn du plötzlich nur noch 1500 Euro hast, in Hamburg könnte man ja schon gar nicht mehr wohnen. Das Geld wäre weg, nur fürs Wohnen.
Und ich bin auf dem Sektor fanatisch. Ne? Und dann habe ich etwas gemacht. Ne? Ja, das habe ich schon wieder meine berühmte Gänsehaut. Ja. Genau. Ich kenne meinen ganzen Körper, habe ich jetzt Gänsehaut, wenn ich Ihnen das so erzähle. durch einen Zufall habe ich dann immer gewusst, ja, wovon leben die Leute? Na, wie geht das? Und dann habe ich diese Idee, ja, habe ich einen Partner noch gehabt, ja, den habe ich dann kennengelernt in dieser Firma. Ich habe dann doch angefangen dort. Und der hatte auch, da haben wir täglich darüber gesprochen, warum gibt es nicht, wie kann man dieses Problem lösen? Das kann man nur mathematisch lösen, indem Menschen ganz früh beginnen mit Sparen. Egal mit welchem Betrag. Der Zinseffekt ist das Geheimnis. Hätten das alle gemacht, ich sage Ihnen gleich noch ein Geheimnis, ne? Das können Sie in Deutschland, das ist nur für Sie. Ne? Das sage ich Ihnen gleich ein Geheimnis. Der Zinseszinseffekt ist das einzige System, was es gibt. Wenn du zum Beispiel 100 Euro hast und du fängst mit 30 erst an, dann hast du vielleicht im Jahr 1200 Euro. Das sind in 30 Jahren 36, dann kriegst du vielleicht früher beim hohen Zinsfuß kriegst du vielleicht 70.000. Mhm. Wenn du aber 10 Jahre vorher anfängst, Papa, Mama helfen dir, dann bringt diese Zeit, weil im 26. Jahr kommt eben dieser Zinseszinseffekt, der fängt zu wirken an, dann kriegst du das Doppelte. Ne? Mhm. Ja? So, das hätte schon mal ein Problem gelöst. Ne? Und dann habe ich angefangen, solch ein Problem zu entwickeln, selber zu entwickeln. Mhm. Das nannte der Zeus Jugendschutzbrief. Das war der ADAC-Brief für junge Menschen. Nur ein Produkt. Ich habe nur ein Produkt. Ich verstehe von der Branche gar nichts. Ne? Ja? Jeder, der denkt, ich habe noch nie eine Hausratversicherung noch nicht mal schreiben können. Ich wüsste gar nicht, wie ich es ausfüllen kann. Ich habe nur dieses eine Produkt und habe gesagt, wie Aldi, ne? Wir machen aus diesem Produkt, ja? Und einen Markenartikel. Ein Markenartikel, es muss das beste Produkt sein. Es muss kein Argument dagegen kämpfen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und haben natürlich, ja, mit den Versicherungen, das war damals der Deutsche Ring, das war damals die Continentale, die mussten das Produkt so machen, wie ich das wollte. Ich habe das entwickelt. Ich habe sogar ein deutsches Patent dafür bekommen, ein Dienstleistungspatent in München, ne, dass einer versucht hat, aus einem Dienstleistungspatent, ich hatte die ganze Branche gegen mich, so wie man das oft bekommt, wenn man visionäre Ideen hat. Die wollten das Bundesaufsichtsamt wollte mich stoppen und so, weil ich habe das natürlich bunt gemacht und farbig gemacht. Ja, und das war natürlich, dann haben wir angefangen, Leute zu suchen, ganz klassisch. Ne? Ich habe noch nie in einem Leben, ich bin der größte Gegner von jeder Art von Strukturvertrieben, wo man mich immer wieder mit in eine Ecke schieben will.
Genau, ne? heute heißt das, böser Strukturvertrieb.
Ja, aber genau. Das ist so, ja, als wenn Sie mir sagen würden, ich würde jeden Morgen irgendwo einbrechen. Ne? Mhm. Das ist einfach eine Lüge. Ich bin der Gegner, ich habe Bücher dagegen geschrieben, nicht dafür. Dann sagt natürlich so ein schlauer Mann, ja, die waren ja, saßen ja alle auf meinem Sofa. Wie hieß er, der Freund von Herrn, unserem Kanzler?
Von welchem Kanzler? Von Olaf von, Scholz? Helmut Kohl.
Helmut Kohl, ja, der ja auch aus einer ganz bestimmten Ecke kam. Ja. Der saß auch auf meinem Sofa, ja. Der sagt, ja, der hat das gar nicht alles verstanden. Da war auch gar keine Moral drin. Und ich war so ein Moralapostel auch. Ich sage, wir müssen doch darüber nachdenken, wie die Leute im Alter leben. Ne? Die müssen doch im Alter leben. Denn der Staat subventioniert ja eine Rentenversicherung. Nur deswegen brauchen sie ja keine Steuern drauf zu zahlen. Genau. Ja? Damit sie im Alter dem Staat nicht zu erfahren. Das war eine Jahrhundertidee. Und jetzt kommt das Ding. Ich habe in meinem Buch, das habe ich auch einigen Ministerpräsidenten geschickt. Mhm. Einer hat mir auch geschrieben, sie kennen beide. Mhm. Aber der eine sagt, alles gut, was in dem Buch ist. Das Einzige, was nicht so gut ist, dass er in der Zukunft seine eigenen Rentenbeträge zahlen möchte, nicht mehr der Staat. Ne? Ja, das kann ich, das verstehe ich auch. Dann hat mich ein ganz bekannter Hotelier, den Sie auch gut kennen, wo Sie vor kurzem auch noch.
Wer kann das denn sein?
Ja, wer kann sein? Ja, wo Sie vor kurzem auf dem Balkon gesessen haben und ich habe Sie von unten gesehen. Der hat mich dann in Asien angerufen und hat gesagt, Junge, das Buch ist ja so sensationell gut. Das muss ja jeder lesen. Ne? Das muss einfach jeder lesen und verstehen. Und darauf hat er dann gesagt, er hätte von Herrn Biedenkopf, ne, vor 14 Jahren, hat er ihm ein Manuskript gegeben oder ein Konzept gegeben, wie man hätte noch vor 20 Jahren das ändern können. Und dieser eine Ministerpräsident hat mir gesagt, er war auf dem Kongress dabei in Bonn, wo Biedenkopf und Bonn und andere, meine eigene Partei damals, ne, den Antrag gestellt haben, eine Rentenreform einzuleiten, dass man das kapitalisieren muss. Und das ist die Hälfte, ja, aus Aktien und die Hälfte aus Dings. Und
was jetzt wieder en vogue ist, ne? Wo wir jetzt
gesprochen wird. Und jeder musste das genau für sich machen, ne? Ja. Dass das Geld nicht vom Staat verwaltet wird, sondern jeder, wie in einer Versicherung auch, hätte beim Staat das eingezahlt. Dann würde heute jeder das Doppelte bekommen, ne? Das soll mir einer mal widerlegen. Es stimmt einfach.
Und vor allem, ich fand die schönste Stelle in Ihrem Buch ist natürlich dieses Thema und darüber, wenn man dann älter wird, fängt man an, sich darüber zu ärgern, über die Rolle der Beamten in diesem ganzen System. Also wo man dann denkt, wie kann das sein, dass, ich glaube, es stimmt, dass also die Beamten letztendlich 70% ihres letzten Gehaltes kriegen sie als Pension und fertig.
Ja.
Und davon träumen natürlich. Olaf Scholz hat das mal erzählt, noch vor vielen Jahren, sagt er, selbst wenn er jetzt in Ruhestand gehen würde, und er wäre kein Beamter, sondern nur Politiker, hätte er damals Anspruch auf 12.000 Euro monatlich.
Es ist alles viel schlimmer, aber ich meine, ich sage Ihnen das kann man ja auch alles nicht in 30 Minuten.
Nee.
Ich merke ja, dass Sie nur Halbwissen haben. Das ist auch nicht schlimm.
Nein,
das haben die meisten. Auch hochintelligente Menschen wissen nicht, was sie erwartet, dass sie auf einmal mit einem Betrag nachher leben müssen.
Ich weiß ganz genau, womit ich leben muss.
Ja, Sie. Ja. Aber haben überhaupt einen Stillen. Aber nein, wie das alles entstanden ist. Ja. Man muss sich vorstellen, die größte Partei, ne, ja, wo ich morgen Abend, ja, ist ja Herr Merz im Hause, ja, dann sehe ich ihn ja morgen Abend, sind Sie wahrscheinlich auch da, ja. So, ja, ich meine, die müssten sich eigentlich entschuldigen bei allen Menschen in diesem Land. Ich kriege das auch noch hin, ne? Ja, die müssten sich eigentlich entschuldigen. Nein, dass sie so eine Reform nicht durchgeführt haben, weil Kohl wäre reingekommen in den Raum und hat gesagt, das brauchen die Menschen, wollen das gar nicht. Der hat das selber nicht verstanden und der Blüm hat das auch nicht verstanden. Ja, der hat nur verstanden, dass die Rente für ihn reicht, aber nicht für die Menschen. Mhm. Und ich meine, das ist wie im Theater, ne? Darum habe ich auch immer Probleme im Theater. Wir machen Theater für Menschen, nicht für den ihren Freund, ja, das mag er wahrscheinlich hören, aber ich war jetzt gerade bei ihm letzte Woche, da hatten wir ein gutes Gespräch, unseren Kultursenator, ne, ja. Manche machen eben Theater nur für den Kultursenator, weil es dann vielleicht viel Subventionen gibt. Deswegen habe ich nicht 5.000 oder 10.000 Stunden kostenlos für so ein Theater gearbeitet. Ich habe noch nie einen Pfennig rausgenommen. Mein Lieblingssatz war ja beim HSV immer, ja, wenn in der Aufsichtsrat, habe ich gesagt, was bin ich froh, dass ich in meinem Leben, ne, bei allem das, was ich gemacht habe, noch nicht mal eine Briefmarke genommen habe. Das wollten die gar nicht mehr hören, da haben die sich beschwert. Die haben gesagt, ne, große Kollegen haben gesagt, kannst du nicht mal wieder aufhören? Ich kann es doch mal buchstabieren. Ich habe in meinem Leben noch nicht mal eine Briefmarke.
Aber sagen Sie mal, HSV finde ich interessant, weil diese Zeit beim HSV,
ja,
war das nicht eigentlich mit Ihre schönste Zeit? Also muss man ja von heute aus sagen, es war eine extrem erfolgreiche Zeit. Sie muss sagen, Sie haben den HSV übernommen, Sie haben ihn saniert.
Total.
Ne? Total
saniert. Nein, der war zahlungsunfähig.
Genau.
Ich war mit Herrn Foscherau, der mein Freund war am Ende, ein befreundeter Mensch war, mit dem ich gerne diskutiert habe, bis einem halben Jahr vor seinem Tod, war ich noch bei der Hamburger Sparkasse, weil wir hatten 15 Millionen Schulden und habe versucht irgendwo, ne, weil die sind ja alle weggelaufen. Die laufen ja immer beim HSV alle weg. Der Einzige, der nicht weggelaufen ist, bis heute bin ich. Es gibt außer mir gar keinen mehr. Ich bin der Älteste, weil andere sind tot. Oder sie kennen ja viel mehr, als sie jetzt sagen und mich auch fragen. Aber ich habe gar keine Probleme. Ich kann gar nichts Verkehrtes sagen. Weil ich sage immer die Wahrheit. Und wenn man die Wahrheit nicht abkann, ja, dann kann er mich ja fragen.
Aber so von der Zeit, war das nicht tatsächlich mit
in Ihrem
Leben die schönste? Es war erfolgreich. Der Verein war nahezu pleite. Sie haben ihn da rausgeholt und stabilisiert.
Ja, ne? Er war pleite. Okay. Ne? Wie ich da reinkam, das war ja wieder in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Ich hab ja das Glück, alles, was ich gemacht habe, Theater, Hamburg 1, meine Firma, alles ist 300 Meter entfernt.
Stimmt.
Ne? Ich sage Ihnen, wenn das Theater in Blankenese gewesen wäre, hätte ich das nie saniert.
Ja.
Hätte ich auch nie so viel Geld dafür. Das war sicher das Teuerste. Aber ich habe ja den Pferderennsport auch. Meine, was ist da?
Stimmt, Trabrennbahn, genau.
Wenn ich das noch sage, welche Leute da hinterher waren, das Grundstück zu bekommen, ne? Ja, ich bin einfach, wissen Sie, das Schöne ist, und dafür bin ich dem lieben Gott so dankbar. Ich bin unbestechlich, ne? Und ich sage das, was ich denke. Und ich habe diese Freiheit und diese Unabhängigkeit. Und ich könnte Ihnen genau sagen, ja, was wir in so einer Stadt, wo wir ansetzen müssen, machen müssen. Nur der Einzelne hat es natürlich schwer, weil die meisten haben ja mit sich Probleme. Die können ja gar nicht über die Menschen nachdenken. Nur weil ich jung begonnen habe, weil ich viel Glück habe. Und weil ich immer fleißig war und weil ich auch ganz gut verdient habe. Nur darum habe ich die Möglichkeit. Aber viele mögen das gar nicht, ne? Und erfinden über einen Geschichten. Und Ihnen brauche ich das nicht zu erzählen. Ich würde mich ja noch viel höher engagieren, wenn ich aber sehe, wie da in den Social Media teilweise Menschen vernichtet werden. Ne? Ja? Mich würde es gar nicht stören, weil ich kann mich am besten selber beurteilen, meine Familie, meine Freunde auch. Mein enger Kreis, ne? Die stehen alle zu mir und die mich kennen und mit denen ich tagelang und nächtelang diskutiere. Wir kennen uns ja alle. Ne? Da bekommt man ja auch viel Freundschaft wäre, sind doch arme Menschen, die keine Freunde haben und die keine Bekannten haben. Ne? Also ich halte das auch durch. Aber ich bin natürlich, meine, Sie müssen ja bei mir auch noch ein paar Abbitten tun. Wir haben mal zusammen da drüben gesessen. Wir haben Sie mir gesagt, bei unserem persönlichen Gespräch, ich hatte etwas dagegen, dass der Kiez, ne, ja, sehr stark Einfluss nimmt beim HSV. Ne? Dass da immer Leute, die wollen da oben dahin. Und ich frage mich immer, warum müssen die in diese Präsidiums, wie nennt man das, Lounge da immer rein und suchen ja den Weg dahin. Und ich habe, wie, was meinen Sie, was ich für Briefe geschrieben habe an Bann und alle. Was ist das für ein Verein? 100.000 Mitglieder, ne? Ja.
Da ging es damals um die ganzen Ehrenkarten und
um
so.
Um alles. Genau. Da ist mit gehandelt worden. Es ist immer nur, den Verein haben Leute vernichtet, die nur an ihre Kohle gedacht haben. Die nur immer gedacht haben, ne, ich arbeite hier für 5.000 brutto irgendwo oder 3.000 brutto. Mensch, da, der Beiersdorfer 1,9 Millionen. Dann will ich auch einen Job, ne? Die kamen alle aus dem EV-Bereich, ja? Und die haben natürlich das genutzt, diese Abstimmung, die geheime Abstimmung, ne? Mein Freund Bando, ne? Er ist gestorben.
Gott hab ihn selig, genau.
Hab ihn selig. Aber er liebte diese geheime Abstimmung, weil er den Leuten schon 2 Tage vorher immer gesagt hatte, wie sie abstimmen mussten. Und die waren alle irgendwo abhängig voneinander. Und so sind die entscheidend. Der Verein hat sich selber umgebracht.
Wenn heute der HSV sagen würde, Herr Huge, bitte, würden Sie es machen? Würden Sie nochmal zurückgehen und versuchen, dem HSV zu helfen?
Das fragen mich viele. Jeden Tag werde ich angesprochen. Ne? Weil seltsamerweise haben viele Menschen erkannt, ne, ja, dass ich wirklich...
Was klingelt hier so? Was, Ihr Handy? Nee. Plötzlich war Musik. Egal.
Ja. Also ich liebe Fußball über alles, ja, ne? Und liebe das auch. Aber wenn ich das sehe, ne, mich hat mal einer ihrer Bekannten auch, ne, gebeten, wie ich ihren ehemaligen Freund, in Anführungsstrichen Hoffmann, ne, wie ich ihn eigentlich anzeigen wollte, wegen verschiedener großer Geschichten, hat er mich auch gebeten, also sagt, Jürgen Hucke, bitte, mach es nicht. Ne? 5.000 Kinder sind in Hamburg, spielen Fußball und das macht die ganze Stadt verrückt und so. Ich bin leider auch wie mein Vater auch. Ich hatte eine wunderbare Eltern und mein Vater war auch ein wunderbarer Mensch, aber er war auch nicht weich, aber am Ende gebe ich dann nach. Ich will auch am Ende es nicht überziehen, ne? Nur weil ich jetzt vielleicht durch etwas durchschaue, will ich, und andere durchschauen das nicht so. Das ist mein sicher Problem, ne? Ich bin da, ich sehe es ja auch an unserem großen Hotelier. Es ist sehr schwer.
Können wir mal sagen, Eugen Block, damit jetzt nicht Leute alle raten.
Ja, genau. Eugen Block, ne, den ich sehr schätze, ja. Ne, ja, der klare Meinungen also hat. Das sind natürlich nicht immer Mehrheitsmeinungen, meine auch. Das liegt aber oft daran, dass wir zu viel wissen. Ne, ja.
Aber was ja auch nicht, fühlen Sie sich dann in der Stadt für Hamburg, in der Sie ja definitiv viel gemacht haben, fühlen Sie sich da nicht wertgeschätzt genug?
Nee, überhaupt nicht. Ich fühle mich sehr wohl.
Okay.
Ja, ich mache jetzt demnächst etwas, ne, unter dem Aspekt aus Liebe zu Hamburg. Ne? Ja, ja, so. Und ich habe das in meinem Buch angekündigt, das werde ich auch machen, egal wie, ne? Ja, egal was es auch kostet, wahrscheinlich wie auch. Ich habe ein Vermächtnis, was ich erfüllen werde. Ich glaube, wir müssen etwas tun und das geht jetzt weit über das Hamburgische hinaus. Aber erstmal, also Boris Brandt hat Ihnen das ja auch gesagt, in einer Zeit, die es schwer für alle Menschen wird, ziehen sich die Menschen immer mehr in die Familie zurück. Ja, ne? Das betrifft jetzt ja das Abendblatt auch. Also ziehen sich die Menschen immer mehr in die Familie zurück. Also normal ist die Welt ja mit Kreisen. Ne? Der Kreise größer, der letzte Kreis ist dann Nordkorea, da interessiert sich schon keiner mehr für. Wenn ich mal jemanden frage, gestern Abend war ich auf einem Empfang da von meiner Hausbank, Lampe Bank, da frage ich jemanden, wie heißt denn die Hauptstadt von Burma? Ne? Das kennen die alle schon gar nicht mehr. Ne? Ja.
Rangoon.
Ja, Sie kennen das, ja. Ich war ja auch
mal da. Ich war auch mal da. Wunderschöne Stadt.
Wunderschön.
Schwedagon-Pagode, ja, eine der schönsten Pagoden
überhaupt. Und bin mit dem Schiff dann bis nach Mandalay gefahren. Ich habe ja da eingekauft, Asiatica und so.
Also ne? Wunderbares Land, ja.
Das Asiatische, die Antwort bin ich übrigens noch schuldig. Das eine ist Religion und das andere ist Philosophie.
Okay.
Ja? Also alles, was Asiatica ist Philosophie für mich und das andere ist Religion. Ja. Ne? Das ist Überzeugung. Ich bete auch jeden Tag, ja.
Stimmt, natürlich, da muss man nochmal sagen, Buddhismus, da gibt es keinen Gott. Also insofern würde man aus unserer Wahrnehmung, ist es keine Religion.
Das ist auch die Schwäche der Chinesen. Ne? Ja. Wird in der Zukunft immer die Schwäche sein. Also, das ist aber auch wieder im Alter. Wenn man im Alter fängt man an zu glauben, man muss an etwas glauben. Ne? Ich glaube nur, dass es nur Gutes und Böses gibt. Ne? Meine Mutter hat immer gesagt, du bist ein Schisser zu mir. Ja, weil sie wusste, ich kann nicht verlieren und ich will auch nichts Böses. Also wenn ich nichts Böses will, darf ich auch nichts Böses tun. Ist ganz einfach.
Aber sind Sie ein Schisser? Nein.
Doch, sie sagt immer, Ich habe Angst vor den Konsequenzen dann.
Okay.
Ja, ich habe manchmal so, ne, wenn ich auf dem Berg, habe ich Angst, vielleicht da runterzufallen oder so. Da war ich ja noch jung. Aber doch, das ist immer ein bisschen geblieben. Das vererbt sich manchmal auch. Also auch wenn man auf einem ganz hohen Berg steht, ne, ja, denkt, fängt man halt auf einmal zu denken, wenn du das ausschubst, fällst du da runter. Ja, ein richtiger Bergsteiger denkt so nicht.
Das,
ne,
stimmt.
Ja, das meine ich damit. Ne? Also ich habe ja viel vom Elternhaus. Ich glaube, so ein richtig tolles Elternhaus und so eine tolle Familie, wie wir das sind, so eine Patchwork-Familie. Ja, ich hatte sie alle eingeladen nach Asien, alle 13 Kinder und Enkelkinder. Und da haben wir 3 Wochen Urlaub gemacht. Das ist schon toll irgendwo, wenn man dann sich auch kennenlernt und viel. Wir diskutieren auch über solche Dinge. Mhm. Und was ich jedem auch bitte ihren Kindern, sie haben 3, ne?
2.
2. Was ich ihren Kindern auch nur sagen kann, ja, verlasst euch nicht auf euren Papa. Ja, und auch nicht euren Opa. Der Opa ist sowieso vielleicht nicht mehr da und der Papa vielleicht auch nicht mehr so. Das einzige Sicherheit, die es gibt in unserer Welt, ist das, das sage ich aus eigenem Empfinden, was ihr könnt, was ihr gelernt habt. Darum ist Schule und solche Dinge, auch wenn es manchmal hart ist, wichtig. Und die Chinesen machen uns das vor. Ne? Ja, das ist wieder ein anderes Thema.
Das ist fast schon das perfekte Schlusswort. Lieber Herr Hunke, ich habe es schon gesagt vorher, gesagt, mit Ihnen könnte man wahrscheinlich 3 oder 4 solche Podcasts machen. Sie haben vorher gesagt, Sie planen ein eigenes Podcast-Studio. Das heißt, es wird künftig eigene Podcasts mit und von Jürgen Hunke geben?
Ja, ich wollte Ihnen ja sagen, lassen Sie mich das zu Ende sagen, mit den Kreisen.
Ja.
Ich glaube, es wird dahin kommen, dass die Menschen sich immer mehr zurückziehen in der Zukunft, in den nächsten Jahren. Und die Stadt, ne, in der wir beide leben, ne, wird immer wichtiger für die Menschen. Nicht mehr das Land, nicht mehr China und nicht mehr Russland.
Im Zweifel sogar nur der Stadtteil.
Der Stadtteil, genau, das wird immer wichtiger. Ne? Das habe ich wirklich auch verstanden. Und darum ist es ganz wichtig. Und wir haben ja so eine besondere Art von Stadt. Wir sind ja wirklich eine der schönsten Städte. Mir geht es auch so, wenn ich aus dem Ausland komme und fliege darum. Ich habe gerade, der hier dieses Haus auch gebaut hat, der hatte mich gerade zum Essen in 4 Jahreszeit mit mehreren Leuten eingeladen. Und da hat er so Bilder aufgehängt, ne, so von der hier in Gut Harvester Hude. Und da gibt es ja auch viel zu sagen. Diese weiße Stadt und diese weißen Häuser und dieses Grün, ne? Und wir wissen gar nicht, wie schön wir hier leben.
Doch.
Und dafür muss man dankbar sein. Dafür muss man dankbar sein. Und ich glaube, dafür müssen wir etwas tun für den Erhalt und da müssen wir die Leute auch aufwecken. Ja, und da gibt es ein paar Überlegungen. Das erste, was ich jetzt mache, ist für das Theater. Ich habe jetzt 2 Preise inszeniert. Der eine, da arbeitet gerade die Hochschule für Medien dran. Ja. Der wird bei mir auch Chefredakteur. Das ist, Sie müssen ja auch mal ein paar neue Fakten
genau.
machen. Das ist der Andreas Rehde.
Oh, ja. Okay. Ja.
Ja. Wir arbeiten schon eine ganze Zeit zusammen. Und wir machen jetzt erstmal 2 Wettbewerbe. Der eine heißt, wir versuchen, dass junge Leute auf den Hochschulen und dass sie einen Wettbewerb bekommen. Ich spende die Preise, 10.000, 5.000, 3.000, 2 verschiedene Preise. Und dann, ich habe das nämlich mit dem Logensaal erfolgreich gemacht. Und dann sollen die mal sagen, was können wir eigentlich tun, dass junge Leute in die politischen Jugendparteien eintreten.
Okay. Ne?
Wie können wir die motivieren? Ne? Und das machen die machen nachher ein Konzept und dann machen wir eine große Gala nächstes Jahr in Kammerspielen und dann verteilen. Der zweite Preis heißt, wie schaffen wir es, dass junge Leute ins Theater wieder gehen? Die Theater gehen alle kaputt, wenn wir es nicht schaffen, junge Leute zu gewinnen. Geht natürlich über das Programm, geht über die Preise, geht über die Subvention. Das ist mit eines der schwierigsten. Und dieser Kulturteil hat ein ganz schweres Erbe, weil der wird nicht mehr viel Geld in der Zukunft, so viel Geld nicht mehr haben, wie da ausgegeben wird. Aber es geht ja auch gar nicht ganz anders. Ne? Ich meine, in der Oper, da gibt es die Leute, die finanzieren sich selbst. Und ich finde, die Vermögenden, und da bin ich mit Herrn Otto, mit dem
Michael Otto?
Ich kenne ja alle 3, Michael Otto. Ja. Da bin ich mir einig, wir haben ja vor 10 Jahren schon im ZDF mal ein Interview gegeben und so. Ich habe damals schon gesagt, ne, die Vermögenden müssen ihre Position neu überdenken. Ne. Die müssen mehr Aufgaben übernehmen. Ne. Es darf in einer Stadt wie Hamburg, das ist wirklich meine Überzeugung, darf es keinen Menschen mehr geben, der Flaschen sammelt und davon leben soll. Und es darf keine Frau mehr, Und es darf auch keinen Menschen mehr geben, der auf der Straße lebt. Braucht die Gesellschaft nicht. Da kann man einen Fonds gründen und da müssen die Vermögenden, wir müssen doch nicht erstmal warten, bis die Revolution kommt. Ne? Mhm. Ja? Und sie müssen dann auf einmal immer mehr zahlen. Oder meine, der Bürgermeister hat was sehr Kluges gesagt. Ich habe den Satz gelesen, das sage ich schon seit Jahren. Ne? Ja, seit Jahren. Hat einen sehr klugen Satz gesagt. dann müssen wir zur Not an die Erbschaftssteuer ran. Ne? Mhm. Ja? Ja, das wird ein anderes Umverteilungssystem. Nur es muss...
Damit hätten Sie kein Problem, obwohl Sie...
Ich überhaupt nicht. Nein, ich empfehle das.
Okay.
Ich habe das damals empfohlen. Da habe ich Briefe von meinen Freunden bekommen, ob ich ein Idiot bin.
Ja.
Ja? Nein, wir leben doch nur einmal auf der Welt. Und wir müssen geben und nehmen. Ich gebe doch immer. Ich habe doch nur immer gegeben. Mhm. Ich habe noch nie für irgendeine... Weder beim HSV, ich habe doch gesagt, ich habe noch nicht mal eine Briefmarke genommen, ne? Weil das ist eine Sache, die ich ganz konsequent bin. Und das schafft natürlich nicht immer nur Freunde, ne? Ich habe sogar meinen Vorstandskollegen, ja, auf die Finger geklopft. Die mussten ihren Ticket selber bezahlen, wenn zum Auswärtsspiel, ne? Heute reden die nur von Geld und von Millionen, ne? Ich meine, warum muss im Fußball einer eine Million verdienen? Mit was? Und das ist doch Quatsch. Und die meisten Leute, die heute Verantwortung im Fußball zeigen, ja, das sind gar keine Fußballer, die kommen meist aus dem Breitensport. Und zufällig, das ist ja das Problem des HSV gewesen, das können Sie auch abstellen, jetzt, was ich sage. Ja, wenn Sie das abstellen. Nein, die einfach gesehen haben, da kann man was erreichen, was man im normalen Beruf nicht erreichen kann mit meinem normalen Beruf. Ne? Und Sie haben sich doch bei Hoffmann auch geirrt. Das stellen Sie jetzt ja ab. Ne?
Jetzt, so. Wir sprechen jetzt gleich noch ein paar Minuten, weil wir kommen sonst über die Phase. Lieber Herr Hunke, es war hochinteressant und ich bin die ganze Zeit überlegen, wo kriege ich einen Masseur her, der mich wenigstens zweimal die Woche eine halbe Stunde massiert. Vielen Dank.
Aber für die halbe Stunde lohnt es sich nicht.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.